Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassāmi. Das war heute Abend eben die formelle Form der Einleitung so zum Dhamma-Talk, zum Dhamma-Vortrag. Diese kleine Vers, den Margit rezitiert hat, das geht zurück auf die Begebenheit, als der Buddha bereits erwacht war, hat er sich Gedanken darüber gemacht, ob es denn lohnenswert sei, diese so tiefe Verwirklichung, tiefe Realisation auch weiterzugeben. Das heißt eigentlich vielleicht weniger ein Zögern auf seiner Seite aufgrund mangelnden Mitgefühls, sondern weil er gedacht hatte, es wird niemand verstehen, es ist so subtil, so fein, er hat keinen Zweck, das, sich da die Mühe zu machen, ne? Das ist irgendwie verschwendete Zeit, verschwendete Energie. Und dann hat das eben eine Gottheit überhört in einem der höheren Etagen der Himmels. Und kam dann herniedergeschossen, schnell wie ein Blitz, hat sich vor dem Buddha aufgebaut und dann eben dem Buddha gebeten, könntest du denn nicht wenigstens aus Mitgefühl für all diejenigen Wesen, die nur wenig Staub in den Augen haben, also nur wenig verblendet sind, könntest du nicht aus Mitgefühl für die Wesen, die Lehre verbreiten, den Dhamma lehren. Und dann hat der Buddha sich also erweichen lassen und hat dann angefangen, die Lehre zu verbreiten. Da gibt es eine ganz schöne kleine Anekdote und dieses kleine Ritual, das erinnert daran, ne? Dass es eben eine äußere Intervention bedarf, dass Dhamma dargelegt werden darf. Und es hat sich dann sogar so weit erhalten, dass im buddhistischen Kontext Lehrende immer gefragt werden sollen. Die sollen sich nicht einfach irgendwo hinstellen, anfangen zu predigen. Oder im Hyde Park sich auf eine Apelsinenkiste stellen und da die große Töne zu spucken, sondern es geht immer, die Initiative soll immer ausgehen von einer Person, die Interesse hat. Also das ist vorausgesetzt, es soll Interesse da sein. Und es ist natürlich auch wichtig, dass dann das, was gesagt wird, auf fruchtbarem Boden fallen kann. Wenn man andere überreden will oder missionieren will oder sonst wie predigen will, muss es oft ein bisschen zweifelhaft, was da eigentlich ankommt. Ganz zu schweigen von der eigenen Intention, die man dabei hat, wenn man also Leute gewinnen möchte oder überreden möchte. Und das ist also heute Abend nicht meine Absicht auch, obwohl ich eingeladen worden bin, euch nicht zu irgendwas zu überreden, euch von irgendwas zu überzeugen. Darum geht es mir nicht, sondern mehr vielleicht so die reflektiven Fähigkeiten und Potenziale, die in euch schlummern oder bereits erwacht sind, die noch etwas anzuregen. Ich möchte so im weiteren Kontext etwas über Meditation sprechen und es ist auch interessant, vor ein paar Tagen bin ich aus Deutschland zurückgefahren mit dem Zug und da ist mir eine Zeitung in die Hände gefallen und in dieser Zeitung war ein Artikel im Zusammenhang mit der ökologischen Situation der Erde. Und da ist mir ein Satz sehr stark hängen geblieben da drin und der besagte, dass man also, wenn man heute ein Kind in die Welt setzt, wenn also ein Kind geboren wird, dann ist der ökologische Fußabdruck, den dieses Kind hinterlässt, entspricht 1000 Flügen um die Welt. 1000 Flüge um die Welt. Muss man sich mal vorstellen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwann in nächster Zeit wahrscheinlich einmal um die Welt reisen werde, durchaus im Bereich des Möglichen. Ich muss sagen, es hat mir dann hat mich etwas beruhigt. Ein Flug in die Welt kann ja vielleicht dann nicht so schlimm sein. 1000 Flüge in die Welt, das ist viel, viel schlimmer. Aber auch in einem anderen Zusammenhang dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass eine Frau, die sehr nah mit Dhammapada in Verbindung steht, die in Frankreich lebt, ein Kind bekommen hat vor ein paar Tagen, vor 5 Tagen. Und ich weiß, dass sie am Anfang ein bisschen zögerlich war in der Beziehung, das dann aber doch dafür gesorgt hat, dass also dieses Kind zur Welt kam. Und ich habe dann also ihr eine kleine Notiz geschrieben. Ich habe nicht geschrieben, wie konntest du 1000 Flüge um die Welt, in die Welt setzen? Ist das verantwortungsvoll? Sondern ich habe auf etwas anderes aufmerksam gemacht, eben auf die kostbare Möglichkeit, die eben dieses Wesen erhält, wenn es in diesen Existenzbereich, in diesen menschlichen Existenzbereich hineingeboren wird. Ne? Ja, es gibt also unterschiedliche Gesichtsweisen, die man einnehmen kann, wenn es darum geht, unsere Existenz hier auf Erden zu würdigen. Ne? Man kann es abwerten, kann sagen, wir sind einfach nur irgendwie Unkraut oder Ungeziefer für die Welt, für die Natur, so könnte man das sehen. Und vieles spricht sogar dafür, dass das in gewissem Maße stimmig ist. Aber jetzt im spirituellen Kontext, gerade im buddhistischen Kontext, wird die menschliche Geburt gewürdigt als etwas ganz Besonderes, etwas Kostbares. Und mit dieser Kostbarkeit, damit ist natürlich nicht gemeint, dass man einfach nur kostbar ist aufgrund dessen, dass man einen Körper hat und jetzt anfangen kann, hier kräftig zu konsumieren und die Ressourcen der Erde zu benutzen bis zum geht nicht mehr. Das ist natürlich nicht damit gemeint. Ich denke, das wäre dann im Gegenteil eigentlich etwas, eine ziemlich nutzlose, verschwenderische Lebensweise. Ne? Und das menschliche Leben würde zur Verschwendung natürlich der Ressourcen beitragen. Und leider geschieht das natürlich in großem Maße. Ich denke, wir alle können es da nicht völlig von frei machen, dass wir dazu beitragen. Aber im spirituellen Kontext ist die menschliche Geburt kostbar, weil es eine Möglichkeit ist, also wirklich unser menschliches Potenzial vollends zu entfalten, zu entwickeln. Das heißt also, wir haben die Möglichkeit, den Geist vollständig zu erwecken und zum Erwachen zu führen. Diese Möglichkeit bekommt man mit der menschlichen Geburt angeboten. Es sei denn, man hat einige entscheidende mentale Fähigkeiten nicht ganz intakt und die behindert sind, dann ist es vielleicht mehr so eine Warteschleife, die man läuft in diesem Leben und man muss auf eine andere Gelegenheit warten. Aber auf die meisten Menschen, wo Körper und Geist einigermaßen intakt ausgebildet sind, wir haben diese Möglichkeit angeboten bekommen durch die Geburt, durch menschliche Form, das Menschenmögliche daraus zu machen. Und ich denke, diese Sichtweise ist sehr, sehr nicht nur positiv, sie ist regelrecht inspirierend, ne, so eine Sichtweise zu haben, dass menschliche Geburt etwas Kostbares ist. Und sich das wirklich nahe zu bringen, natürlich in Bezug auf das eigene Leben, wie man das eigene Dasein fristet, ob man es wirklich nur fristet oder sich durchs Dasein konsumiert oder frisst, das ist natürlich, wäre eine Möglichkeit. Oder ob man die Chance, diese Möglichkeit so nutzt, dass sie wirklich in diesem Sinne auch etwas dann Kostbares ist. Ne? Also nicht nur Kostbares als Tatsache der Geburt, sondern auch kostbar in dem Sinne, was man daraus macht und was man dann auch anderen Menschen, anderen Wesen, die mit uns diesen Planeten teilen, anzubieten hat. Und das ist einer der Gedanken, also die unseren Geist, unsere innere Haltung zur Spiritualität, zur buddhistischen Lehre, könnte man jetzt auch sagen, führen sollen. Also diese Kontemplation über die Kostbarkeit dessen, was wir bereits haben. Und das ist ganz unabgesehen zunächst einmal von irgendwelchen konkreten Einschätzungen, die wir über uns selbst haben. Wie fähig bin ich? Habe ich die? Also jetzt nicht mal ganz zu schweigen von grundsätzlichen menschlichen Fähigkeiten. Ich meine jetzt Fähigkeiten im Sinne, habe ich die traue ich mir zu, diese Möglichkeit auch in Anspruch zu nehmen, also den Weg Richtung Erwachen zu beschreiten? Oder sind da irgendwelche Dinge, die mich davon abhalten? Also ganz zu schweigen vielleicht von auch konkreten Lebenssituationen oder irgendwelchen Verpflichtungen, die man hat, wo man sehr eingenommen ist von Beschäftigung, von Beruf, von Ausbildung, von Sorge um Eltern, Kindern, Verwandte, Freunde und so weiter, sondern grundsätzlich. Trauen wir uns das zu, jeder von euch hier in diesem Raum, wie sieht es bei euch aus, um dieses innere, das Vertrauen in sich selbst, in die eigene Fähigkeit. Man könnte auch sagen, das Vertrauen ins eigene Herz, ne? Die Entfaltungsmöglichkeiten des eigenen Herzens. Und vielleicht, wenn man ehrlich ist, wird man dann sagen, dass vielleicht bisweilen wenigstens eine leichte Skepsis auftaucht oder eine Unsicherheit oder dass man sich vielleicht auch vergleicht mit anderen Menschen oder dass man schaut nach vielleicht besonders spirituell entwickelten Wesen oder Wesen, die man für sehr spirituell entwickelt hält und dann anfängt, sich damit zu vergleichen und denkt, ah, verglichen mit dem Dalai Lama bin ich gar nichts, bin ich nur ein kleines, armes Würstchen. Ne? So ein Ozean des Mitgefühls, also meins, gerade mal eine kleine Pfütze vielleicht. Aber Ozean kann man von meinem Mitgefühl wirklich nicht sagen. Ne? Und diese Art des Denkens und über sich selbst Nachsinnens und sich selbst kategorisieren, einordnen, ist natürlich nicht sehr förderlich. Weil man natürlich immer davon ausgeht, zunächst einmal von einem angenommenen Status quo, und die Betonung liegt auf angenommen, das ist nur angenommen, das reden wir uns ein. Und das ist dann natürlich auch, wenn wir uns das kräftig, regelmäßig einreden, das ist wie so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Wir bestätigen eigentlich immer wieder einen bestimmten Aspekt oder eine bestimmte Wahrnehmungsweise, wie wir uns selbst sehen, die uns in diesem in dieser angenommenen Wahrnehmung, Selbstwahrnehmung, beschränkt und gefangen hält. Insofern kann man sehr gut sehen, wenn man sich dabei beobachtet, vielleicht auch über einen längeren Zeitraum, wie man sich selbst limitiert und den eigenen Geist daran hindert, aus diesem vielleicht doch etwas engen Spektrum herauszukommen und herauszubrechen sogar vielleicht. Und das zu sehen, zu realisieren, was auf der anderen Seite dieses engen egoischen Spektrums liegt. Und das ist also, jetzt habe ich praktisch den Verantwortlichen beim Namen genannt, das ist also die Aktivität des sogenannten Egos, der Aktivitäten, die sich um unser eigenes Selbst, um unsere angenommene, eigene, eigenständige Entität dreht. Die Sorgen und Gedanken um mich, um meins, indem ich annehme, dass ich das bin oder dass es meine Qualitäten sind oder meine unveränderliche Erbschaft und so weiter. Wir haben unterschiedliche Ausdrucksweisen, Denkweisen, Fühlweisen über uns selbst, wie wir uns selbst wahrnehmen. Ne? Und sehr oft sind die eben sehr stark auch geprägt und konditioniert von unserer gesamten Vergangenheit, unser ganzes Leben hat dazu beigetragen, die Entwicklung in unseren Zusammenhängen, in Familie, die Beziehungen, die es gegeben hat, mit wichtigen Bezugspersonen und natürlich auch mit weniger wichtigen, aber vielleicht Menschen, die uns trotzdem stark Impulse gesetzt haben. Und ganz zu schweigen natürlich von dem größeren Kontext, was wir eben bereits mitbringen, ne? Das Paket, was wir mitbringen, in diese kostbare Menschenwelt, diese kostbare Menschengeburt. Da sind auch bereits Dinge, Vorbedingungen vorhanden, die dazu geführt haben, also, dass wir das haben, was wir jetzt vorfinden. Und natürlich, wenn unser Geist dazu neigt, zu negativen Selbsteinschätzungen, zum ständigen Beurteilen und Kritisieren unserer selbst, was unsere Persönlichkeit angeht, unsere konkreten Fähigkeiten, mentalen, emotionalen Fähigkeiten zum Beispiel, dann ist es nicht sehr förderlich für die eigene Entwicklung. Ne? Es ist wie so ein ständiges im Kreis laufen. Ständig werden eigentlich die eigenen Vermutungen, Mutmaßungen immer wieder neu bestätigt durch so eine Spirale der negativen Selbstwahrnehmung. Und sehr viele Menschen merken das gar nicht, dass sie das tun. Das ist das Fatale. Ne? Es hat sich so verselbstständigt. Irgendwo ist es ja auch ein bisschen vielleicht angesagt oder es wird uns natürlich auch beigebracht. Viele Bemühungen, zum Beispiel in der Erziehung, im Erziehungswesen, in Schulen, Universitäten und so weiter, geht darin, unsere Kritikfähigkeit zu fördern, ne? Dass wir nicht nur klar und strukturiert denken können, sondern dass wir auch kritikfähig sind. Wir müssen in der Lage sein, alles und jeden auf der Welt zu kritisieren, auseinanderzunehmen, zu analysieren und so weiter. Ne? Und wir sind recht gut da drin. Ne? Wir können alles auseinanderbauen, alles kritisieren, alles in Frage stellen, bis nichts mehr übrig bleibt. Ne? Nur noch Fragmente, die dann in unserem Geist herumspuken und uns eigentlich nie ein Gefühl vermitteln der Zuversicht, der Sicherheit. Ne? Immer nur, ja, das kann man so sehen, man könnte es aber auch so sehen. Und von der anderen Seite betrachtet, sieht es wiederum so aus. Und ne, unser Geist kommt nie an einen Punkt, wo er wirklich ruhen kann. Und mal zum Ausatmen kommen und sagen, ah, das ist etwas, was zuverlässig ist, ne? Das ist etwas, in das ich vertrauen kann. Denn die gedankliche Welt, die Welt unserer Gedanken, auch vor allen Dingen, weil sie eben von egoischen Impulsen natürlich immer wieder informiert und unterstützt wird, gibt einfach keine Ruhe. Ne? Wenn man sie sich selbst überlässt natürlich, das kann es gar nicht. Ne? Der Intellekt, die gedankliche Welt neigt dazu, immer wieder neue Dinge zu erzeugen. Ne? Endloses Reservoir an Vorstellungen, Ideen. Endlos spuckt er da irgendwelche Dinge aus, die man dann entweder normal verarbeitet oder sie wiederkäut. Ne? Vieles von denen, was wir so tagtäglich bedenken, überlegen, ist wiedergekautes. Ne? Was die Kühe machen. Ne? Wir scheinen so endlose. Die Kühe haben wie viele Mägen? 7 Mägen? Manchmal scheint es so, dass ich mehr als 7 Köpfe habe oder so, ne? So mehr als 7 komplexe mentale Kammern und in denen Denken verarbeiten, mentales Verarbeiten und das Erzeugen von neuen mentalen Produkten vor sich geht. Ne? Manchmal scheint es eine unzählige Zahl an Kammern zu sein, in denen diese ganze mentale Aktivität stattfindet. Und jetzt, wenn bei uns vielleicht irgendwann der Impuls erwacht ist, mal die Frage zu stellen, gibt es etwas anderes als dieses Vertraute, an das wir uns natürlich sehr gewöhnt haben, was wir sehr gut kennen. Irgendwo auch, solange es nicht sehr negative Gedanken sind, ist es uns irgendwo auch ganz wohl da drin. Wahrscheinlich hauptsächlich auf der Tatsache, dass es uns vertraut ist. Ne? Sie denken, ja, das bin ich. Ich habe diese Art und Weise über das Leben, über die Menschen, über mich, über meine Freunde, über meine Familie, über die Welt nachzudenken. So bin ich. Ne? Es gibt uns irgendwie so ein gewisses Gefühl der Individualität. Aber letztendlich kann natürlich dieses Gefühl der Individualität auch sehr schnell erschüttert werden. Es ist sehr wackelig. Und manchmal entsteht also der spirituelle Impuls zum Beispiel nicht aus irgendeiner Inspiration, dass wir ein fantastisches Erlebnis haben. Wir treffen eine inspirierende Person oder vielleicht haben ein inspirierendes Naturerlebnis. Das gibt manchmal Menschen eine neue Dimension, wenn sie in der Natur sind oder einmal einen besonderen Ort. In der Schweiz gibt es einige Kraftorte, in denen sowas möglich ist, habe ich gehört, wo plötzlich eine andere Realität sich auftut, wo plötzlich mal dieses ständige Zirkulieren von Gedanken und Impulsen, Assoziationen und Weiterspinnen und das entsprechende Beurteilen und Werten und die emotionalen Reaktionen darauf, auf das, was man bewertet und beurteilt hat, wo das plötzlich alles mal wegfällt und plötzlich ist Ruhe. Ruhe in der Bude. Und das ist eine Überraschung. Das ist eine große Überraschung, eine große Offenbarung, dass also, dass es diese Dimension überhaupt gibt. Ne? Man hat 20, 30, 40, vielleicht noch länger, 50 Jahre lang immer nur schön produziert und wiedergekeult und plötzlich einmal, auf einmal ist Ruhe in der Bude. Der Geist ist still. Und vielleicht einige von euch kennen das, haben diese Erfahrung gemacht, vielleicht nicht in der Natur, vielleicht auf einem Meditationskissen oder in einer anderen Situation spontan. Das kann durchaus sehr spontan in vielen Situationen eigentlich entstehen. Die Möglichkeit ist eigentlich immer da. Und sie ist immer da. Warum? Weil Stille natürlich nicht etwas ist, worum wir uns eigentlich groß bemühen müssen. Wir brauchen sie nicht zu erschaffen. Es ist nicht etwas, was man manifestieren muss aufgrund von irgendwelchen Zaubertricks oder von irgendwelchen handwerklichen Geschicklichkeiten, sondern die Stille des Geistes, im Grunde genommen, ist immer vorhanden. Eine Stille ist nicht etwas, was bedingt ist, konditioniert ist. Wir können sehr, sehr unmittelbar Stille erfahren. Nehmen wir einfach die Stille, jetzt mal die äußere Stille. Wenn meine Stimme jetzt aufhört für ein paar Sekunden, ja, dann können wir wahrnehmen, Moment, aha, das ist auch die Stille, ne? Die Tonblasen oder die Töne, die kommen, finden statt vor dem Hintergrund der Stille. Man könnte sagen, wenn es die Stille nicht gäbe als Hintergrund, wo könnten die Töne dann landen? Ne? Wie könnten die ihren Platz haben? Es scheint so zu sein, dass eben Stille und das, was sich manifestiert in der Stille, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen den beiden. Wo nur im konditionierten Geist, im automatischen Geist, der auf Automatic Pilot läuft sozusagen, da werden wir uns dessen nie gewahr. Wir bemerken das nie, dass es diese Dimension überhaupt gibt. Und wenn man also nicht das Glück hat, so eine Offenbarung zu haben, wie ich sie eben bezeichnet habe, gibt es aber immer noch die Möglichkeit, dass man vielleicht auf einem anderen Weg, vielleicht sogar gerade über das intellektuelle Verständnis darauf hingewiesen wird, dass man etwas liest oder hört, dass es also diese Realität auch gibt, dass es auch die Stille des Geistes gibt, dass es den Ort gibt in uns, wo alle mentale Aktivität ruhen kann oder wo sie ganz einfach ruht in sich selbst, wo wir nicht ständig aufgewühlt werden von neuen Impulsen auf gedanklicher oder emotionaler Ebene. Und dafür eben steht dann in der buddhistischen Geistesschulung ein recht komplexes Paket bereit. Ne? Es gibt ein riesiges Arsenal an meditativen Übungen, an Praktiken, die man durchführen kann. Meditationsanleitungen gibt es noch und nöcher. Vor allen Dingen, wenn man sich die verschiedenen Traditionen anschaut, die im Buddha-Dhamma im Laufe der Jahrhunderte entstanden sind, da hat man manchmal die Qual der Wahl. Ne? Man weiß gar nicht, wo soll man anfangen. Und es kann einem schnell passieren, dass man dann auch den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht, weil man viele Dinge vielleicht mal ausprobiert, mal hier hinschaut, mal diese Technik, mal jene Methode, mal in dieser Tradition, mal in jener. Und sich auch wieder vielleicht dann in einen Aktionismus verliert und denkt, weil ich also diese Dinge jetzt tue, die sollen mich ja dazu führen, dass ich also die Aspekte des Geistes offenbaren, die nicht konditioniert sind, die nicht bedingt sind, aber ich verliere mich dann wieder in einer Aktivität. Also ich praktiziere Meditation damit das passieren kann, um Stille zu gewinnen, um Sammlung zu gewinnen, um Einsicht zu gewinnen und so weiter. Natürlich, wenn ich diese Begriffe erwähne, Stille, Sammlung und Einsicht, das sind wichtige Aspekte, zugegebenermaßen, der buddhistischen Geistesschulung. Aber ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir betrachten von vornherein, wie werden die Instrumente benutzt, ne, die wir zur Verfügung haben. Wie benutzt man den eigenen Geist? Was macht man damit, wenn man zum Beispiel eine meditative Methodik benutzt? Wie geht man daran? Was ist die Ausgangshaltung? Ist die sehr geprägt von ich hier unerleuchtet, verblendet, im Grunde genommen armes, dummes Hühnchen und da drüben, da draußen wartet, oder in ziemlich weiter Entfernung wahrscheinlich, wartet die Erleuchtung auf mich. Wenn das die Mutmaßung ist oder die Annahme, die Grundannahme, ich denke, dann haben wir keine besonders guten Karten. Dann sieht das nicht besonders gut aus. Aufgrund einfach dieser Vorannahme, ne? Dass wir uns selbst also als irgendwo begrenzt, behindert einschätzen und das erwachte Herz, die Erleuchtung, ist sehr, sehr weit von uns entfernt, ne? Sehr, sehr weit weg. Und ich denke, aufgrund schon einer so einer Einschätzung, so einer Denkweise, ist es sehr viel schwieriger, den Geist oder das Herz in seiner Ursprünglichkeit zu realisieren, als wenn wir diese Annahmen nicht machen würden. Wenn wir einfach eine offene Haltung haben und zunächst einmal schauen, was braucht vielleicht mein Geist, was braucht mein Herz? Eine ganz nüchterne Diagnose, wie beim Arzt. Wenn man bestimmte Beschwerden hat, ne, fragt man den Behandelnden, ob Homöopath oder Akupunktur oder Allopath, was braucht es? Oder vielleicht fragen wir uns erstmal, was brauche ich? Brauche ich einen Allopath, einen Homöopath, Osteopath, Akupunktur? Da gibt es auch ein Riesenarsenal an Möglichkeiten, die man da wieder hat. Das ist auch manchmal nicht leicht. Ne? So ähnlich wie den vielen Meditationstechniken. Aber hoffentlich hat man Menschen, die einem da ein bisschen Rat, guten Rat geben können, weiterhelfen können, sagen, ja, probier doch mal das. Und lass dich drauf ein. Nicht nur ein Globuli nehmen und sehen, ob es am nächsten Tag schon besser ist, sondern lass dich mal drauf ein. Ja? Versuch mal auf diese Art und Weise in diesen Schwierigkeit oder das Problem, was besteht, ein bisschen näher zu betrachten. Und genauso eigentlich ist es in der Meditation auch mit den Methodiken, die man hat, zu schauen, ja, was braucht unser Herz, was braucht unser Geist. Ne? Und das ist natürlich in Verbindung mit dem ehrlichen Einschätzen der Befindlichkeit. Nicht unbedingt, zunächst nicht unbedingt der Einschätzung der Fähigkeit, dass man sich, ob man sich jetzt grundsätzlich für fähig hält, erleuchtet zu werden oder nicht. Das kann durchaus eine Fehleinschätzung sein, die Feststellung, ich habe es nicht, was es braucht. Ne? Das ist nur was für besondere Wesen. Das ist, kommt sowieso nur alle paar hundert Jahre vor. Das hat mit mir nichts zu tun. Natürlich vorsichtig zu sein vor solchen Gedanken. Aber wichtig ist zu schauen konkret, wie ist die Befindlichkeit? Ne? Was geht in mir vor? Wie ist die Bewegtheit des Herzens beschaffen? Welche Impulse kommen, treten regelmäßig auf? Welche Muster sind da? Welchen Dingen verheddere oder verfange ich mich immer wieder? Ne? Was sind so meine Lieblingshobbys, sozusagen, wenn ich meine eigene innere Welt betrachte? Womit beschäftige ich mich sehr, sehr gerne? Und manchmal suhle ich mich vielleicht sogar in bestimmten Dingen, die vielleicht gar nicht so empfehlenswert sind, sich darin zu suhlen. Also bestimmten negativen Gefühlsmustern, ne? Das kann durchaus das sein. Und dann gibt es entsprechende medizinische Vorgaben. Ne? Der Buddha hat einige medizinische Vorgaben gemacht. Wie man zum Beispiel einen Geist gegenübertritt, der konsequent dazu neigt, immer in die Negativität zu driften. Ne? Sich selbst und vielleicht nicht nur sich selbst, sondern auch die äußere Welt immer vor negativen Vorzeichen zu betrachten. Immer nicht nur kritisch jetzt im abstrakten Sinne, sondern negativ kritisch. Also immer mit einem negativen Gefühl besetzt. Nicht mit Wohlwollen und grundsätzlich freundlichem Herzen, sondern immer mit einem negativen Gefühl. Manchmal sogar so weit gehen, dass man anderen Wesen und sich selbst Schlechtes wünscht. Ne? Und das ist natürlich eine dann bedenkliche Angelegenheit, wenn es so weit geht, so extrem ist. Aber Hopfen und Malz ist nicht verloren, sobald man die Möglichkeit hat zu erkennen, ne? Zu sistieren. So sieht es aus, das ist Status quo, sich einfach zu sagen, so ist es, das findet statt in mir. Und das ist wie bei vielen Problemen, auch bei gesundheitlichen Problemen oder bei, sagen wir mal, Suchtproblemen auch. Ne? Das Erste ist immer nur das Erste wichtig. Der erste Schritt zur Heilung ist immer erst zu sagen, so sieht's aus, ich mache mir nichts mehr vor. Ne? Ich registriere, ich habe da ein Problem. Ne? Ich habe ein Suchtproblem oder ein Gesundheitsproblem. Und dann kommt der nächste Schritt. Ja, was ist der erste Schritt zur Heilung? Ne? Was kann ich tun, dass also jetzt unser Herz sich heilen kann, dass wir unser Herz heilen können. Und dann also, ich habe jetzt also indirekt angesprochen, eine dieser Meditationsformen ist zum Beispiel dann Metta Bhavana, also die Entwicklung von Güte, wenn man also konsequent in negativen Mustern verweilt, sich dabei also ganz nüchtern betrachtet. Wenn man das sieht, das ist ein Hinweis, versuch's doch mal mit diesem Mittelchen, ne? Nimm das doch mal ein, regelmäßig. Und schau einfach mal, was passiert. Ohne irgendwas vorwegzunehmen, ohne zu irgendwas zu glauben, zu befürchten, zu hoffen, zu bangen. Sondern einfach nur, die Frage zu stellen, ist unser Geist, ist unser Herz veränderbar? Lässt es sich ein bisschen stimulieren, jetzt mal vorsichtig zu sagen, auf eine förderliche, heilsame Art und Weise. Und dann zu schauen, ne, was ist das Ergebnis, wenn ich das mal mache für ein paar Wochen lang. Ne? Hat das irgendwelche Auswirkungen oder beruht es nur auf Wunschdenken? Ist es nur irgendwie schöne Ideen, schöne Vorstellungen? Ja, da gibt es diese. Manche Leute haben ja regelrechte Abneigung dagegen. Zum Beispiel die Entwicklung von Wohlwollen und Güte zu entfalten, ne? Weil sie das für so überflüssigen Zuckerguss halten. Irgendwas Süßliches, was man der eigenen Erfahrung, so wie man sie macht, übertüncht, was aber nicht wirklich transformiert. Ne? Und das ist natürlich dann ein besonderes Dilemma, ne? Wenn man Negativität gegenüber heilsamen, förderlichen Dingen hat. Aber vielleicht ist es auch ein falsches Verständnis, dass man meint irgendwie, man muss sich da irgendetwas suggerieren oder einreden, was keinen wirklichen Realitätsgehalt hat. Und ich denke, wenn wir über Realität sprechen, über das, was ist, dann geht es um Realität. Ne? Es geht nicht um das, was sein soll. Es geht auch nicht darum, sich ständig darüber Gedanken zu machen, was ich sein sollte, dass ich zum Beispiel mitfühlender sein sollte oder mehr eben Metta, mehr Güte und Wohlwollen empfinden sollte. Das ist nicht das Thema. Denn das ist wieder problematisch, ne, wenn ich mir einrede, was ich sein sollte. Und diese Stimmen kommen wieder aus dem kritischen Geist, dem urteilenden Geist, der uns natürlich auf ganz clevere Art immer wieder klar macht, was wir sein sollten, was wir schon entwickelt haben sollten. Das ist überhaupt keine große Schwierigkeit. Ne? Das kann unser Geist ohne große Probleme uns einreden, wie wir sein sollten, was schon alles entfaltet und entwickelt sein sollte. Aber die Realität, also eine andere Realität als die Gewohnheitsrealität, die sich offenbaren kann, wenn man auf geschickte Art und Weise bestimmte medizinische Schritte eintritt. Und jetzt Metta Bhavana ist eine Möglichkeit. Es gibt grundsätzlich, könnte man sagen, vielleicht drei große Bereiche, in denen Meditation stattfindet. Das erste einmal ist zunächst einmal das, wo es darum geht, die Bewegtheit des Geistes ein bisschen zur Ruhe zu bringen, ne? Dass man überhaupt sehen kann, die Realität, so wie sie ist, anzuerkennen. So sieht es aus in mir. Das kann man nur, wenn ein bisschen Abstand da ist, ein bisschen Geistesruhe da ist, ein bisschen Möglichkeit zu haben, überhaupt das eigene Verhalten, die eigenen Vorgänge, inneren Vorgänge zu reflektieren. solange das nicht da ist, ist natürlich überhaupt keine Voraussetzung, da auch dann die weiterführende Medizin entsprechend erfolgreich einzunehmen. Das heißt also, man braucht eine gewisse Ruhe im Geist, eine Sammlung, sagen wir, oder auch Konzentration, diese Fähigkeit, den eigenen Geist in Perspektive, in der offenen, gesammelten Perspektive zu halten, also zu betrachten, was geht da vor im Einzelnen, was läuft da ab. Das ist so Grundvoraussetzung, ne, dass wir diese Fähigkeit haben. Und sich gar nicht zu sehr darüber zu stressen, welchen Grad. Es gibt riesige Debatten in der buddhistischen Welt über den Grad an Geistesruhe. Braucht man die verschiedenen Vertiefungen, vertieften Geisteszustände oder nicht? Sind sie absolut unabdingbar oder nicht? Gibt es alle möglichen Auffassungen, die da vertreten werden. Die einen sagen eben absolut unabdingbar, die anderen sagen nicht unbedingt nötig. Aber wie dem auch sei, man kann vorschnell eine da Partei ergreifen und eine Meinung antreten. Aber wie ist es jetzt konkret, ne? Wenn ich meine eigene innere Welt betrachte, wenn ich meinen eigenen Geist, mein eigenes Herz betrachte und mich da einfühle? Was ist die Situation? Wie ist der Status quo? Und wie ist es damit, die inneren Vorgänge, die Aktivitäten des Geistes zu betrachten? Habe ich die Fähigkeit? Und was braucht es, um vielleicht diese Fähigkeit, wenn ich sie nicht habe oder wenn sie schwach entwickelt ist, die ein bisschen zu entfalten? Also es ist dieser Bereich des Bhavana, was wir als Bhavana bezeichnen, das Entfalten, Entwickeln von geistigen Fähigkeiten, auch methodischen Schritten. Und das führt dann dahin, dass der nächste Aspekt ist, wo wir dann beginnen, noch mehr zu betrachten, noch mehr in die Betrachtung zu gehen. Das ist also praktisch, wenn wir davon sprechen, dass wir Zeugen unserer Erfahrung sind, also unsere Erfahrung spiegeln können. Wir sind nicht mehr so sehr Opfer, wir fühlen uns nicht mehr als Opfer, wir sind nicht mehr so unmittelbar eingenommen, sondern haben ein bisschen mehr Abstand zu dem ganzen Geschehen. Das ist doch der Aspekt, womit sich die Vipassana-Meditation beschäftigt. Also dieses Wie heißt ja genau, das präzise Sehen der eigenen inneren Vorgänge, ohne direkt involviert zu sein. Und das ist eine wichtige Phase. Und diese Phase geht natürlich ziemlich nahtlos ineinander über. Im Gegenteil, sie informieren sich sogar, ne? So die Ruhe des Geistes, eine gewisse Sammlung, die man erfährt, und dann die Fähigkeit, die Aktivitäten, die im Geist entstehen und vergehen, bestehen, vergehen, die mit Achtsamkeit, also mit Gewahrsein zu begleiten. Und das führt dazu, wenn man das tut, wenn man das aufmerksam tut, dass man also nicht mehr so eingenommen ist. Ne? Man ist nicht mehr so identifiziert mit den Vorgängen. Man hat ein bisschen Abstand. Man kann sich auch die Frage stellen, ja, in all diesen Aktivitäten, die ich da bezeuge, die da vor mir abläufen, was oder wer bin ich dabei? Ne? Was ist das, dieses angenommene Ich oder Selbst, von dem wir ausgehen? Oder dieser Eindruck des Selbst, der entsteht durch diese Dichte der Eindrücke, die wir erfahren, die Dichte der Erfahrungen, die wir machen. Ne? Dadurch entsteht dieser Eindruck eines eigenständigen Ichs, eines Selbst. Und wenn wir also ein bisschen zurücktreten von diesem ganzen Spiel, vor allen Dingen auch von dieser Dichte der Ereignisse, der Gedanken, Gefühle und Emotionen, die ständig auf uns einprasseln oder in uns rumschwirren, dann sehen wir, dass es durchaus fragwürdig ist, ne? Dass man sich diese Frage durchaus mal so stellen kann. Ne? Ist das eigentlich? Und diese Frage gilt es natürlich nicht jetzt rational zu beantworten mit dem Intellekt. Man kann das tun, man kann so beginnen. Und um praktisch diesen Aspekt oder diesen Teilbereich unserer mentalen Ausrüstung irgendwie abzudecken, um sehr schnell zu merken, ja, damit komme ich nicht sehr schnell sehr weit. Ne? Es ist sehr, sehr begrenzt, wie man also diese Frage beantworten kann. Aber dann gibt es noch, ich würde sagen, in der Meditation noch einen weiteren Bereich, wo wir also die Perspektive noch in einer weiteren Dimension sich entwickeln lassen können oder uns Zugang verschaffen können. Und dieser Zugang ist nicht gewaltvoll. Da tut man, steckt man nicht den Fuß in die Tür, wie es so schön heißt, sondern er geschieht, indem man sich beschäftigt mit der Fähigkeit oder der Instanz des Gewahrseins selbst. Dass man also bemerkt, mehr und mehr in der Achtsamkeitsmeditation schon, es gibt diese Instanz in uns, die erkennen kann. Die spiegelgleich sein kann, manchmal schon, die direkt spiegeln kann, was in unserem Inneren passiert. Es gibt diese wissende, erkennende Instanz. Und da werden verschiedene, in der buddhistischen Tradition, wir verschiedene Worte dafür benutzen, um das zu beschreiben. In Thailand gibt es einige Ausdrücke dafür. Es gibt einige auch in den Schriften oder auch in der Umgangssprache, um diese Bewusstheit, dieses Gewahrsein oder diese Achtsamkeit zu beschreiben. Meistens werden noch so kleine Dinge hinzugefügt. Man spricht von reiner Bewusstheit oder intuitivem Gewahrsein. Also die Instanz in uns, die eigentlich unmittelbar zugänglich ist, wenn die Voraussetzungen entsprechend sind, ne, sage ich immer. Denn es ist ebenso etwas Ähnliches wie vielleicht vergleichbar mit der Stille, die uns umgibt, die kann man nicht schaffen, die wird nicht kreiert. Da kann man nichts tun, um Stille herbeizuholen, sondern das Einfachste ist einfach, Stille geschehen zu lassen oder eine Verbindung zu bekommen mit dieser Dimension der Stille. Nicht nur um uns, sondern auch in uns. Und genauso mit diesem Gewahrsein, was also sich dann auch löst von der Objektbezogenheit, wenn wir uns also immer noch mit Prozessen, inneren Prozessen, Gefühlen, Emotionen, Gedanken beschäftigen, sind wir immer noch sehr objektbezogen. Immer betrachten wir bestimmte Aspekte unserer Erfahrung. Und das ist hilfreich natürlich, wenn wir vor allen Dingen mit Weisheit betrachten und denken und kontemplieren. Ne? Mit Sicherheit kann ich nicht sagen, was oder wer ich bin in all dem, in diesem ganzen Spiel. Ne? Ich könnte die Vermutung antreten, dass ich das Ganze bin oder ein Teilbereich, oder dass ich etwas bin außerhalb, das ist eine Vermutung, es ist nicht zuverlässig. Ne? Es ist nicht wirklich zufriedenstellend. Aber es gibt eine Dimension der Erfahrung, des Existierens, des Seins, könnte man es auch sagen, der unmittelbaren Verbindung mit dem eigenen Geist, mit dem eigenen Gewahrsein, den ich eben einfach so beschreiben möchte. Ne? Dieses unmittelbare Erkennen und Wissen in uns, diese Fähigkeit. Das ist eine Instanz, deren wir uns nur bewusst werden müssen, um Zugang zu haben. Und das ist manchmal für viele Menschen gar nicht so leicht, weil natürlich sofort die Frage auftaucht, wie macht man das, wie kommt man da hin? Und wenn diese Frage nachverfolgt, wie kommt man da hin, wie macht man das, ist man wieder in dem dualistischen Dilemma gefangen. Das heißt also, ich denke, dass ich das tun kann, dass ich kreieren kann, dass ich es schaffen kann. Und natürlich dadurch ist wieder die Distanz eingetreten zu diesem unmittelbaren, wissenden, erkennenden in uns selbst. Und das ist keine Person, das ist kein Ich, das ist kein Selbst, es hat keine Eigenschaften, keine Charaktereigenschaften. Es hat auch sonst keine Eigenschaften. Die ersten Analogien, mit denen es noch vergleichbar ist, sind so, ist neben Stille auch Raum. Ne? Das, was uns umgibt, was wir auch normalerweise nicht wahrnehmen, könnte man sagen, hier dass die Analogie des Raumes ist eigentlich auch sehr treffend. Ne? Ich kann jetzt darauf hinweisen und sagen, aha, das dominierende Element hier, wenn man hier rumschaut, in diesem Meditationsraum ist das Raumelement. Ne? Da sind menschliche Körper, da sind Matten und Stühle und Lampen und Blumen und Kerzen und so weiter. Aber das Raumelement ist das Dominierende. Aber wer heute Abend hat beim Reinkommen, ne, wer war sich dessen gewahr und der Dinge, die im Raum existieren, die hier sitzen oder stehen oder liegen, nur so am Rande oder im Hintergrund. Ne? Im Gegenteil, ist eher umgekehrt. Ne? Wir sind uns gewahr, der Dinge, die hier existieren, der manifesten, Dinge, wie eben Körper und Gegenstände. Und es ist genauso in unserem Geist, es gibt diese wissende, erkennende, sich gewahrende, es ist immer auch diese Verlaufsform, die sich anbietet, dabei zu benutzen, weil es kein Gegenstand ist, es kann nicht zum Objekt werden. Das intuitive Gewahrsein kann nicht Objekt unserer Betrachtung werden, und alles, was Objekt der Betrachtung ist, ist wiederum nicht zuverlässig, es bewegt sich, ist nicht verlässlich. Das heißt, die Verbindung, die Orientierung, die man in der Meditation dann nimmt, wenn also die Voraussetzungen förderlich sind, vorausgesetzt sind, gehen in die Richtung, sich also mit dieser Form der Erkenntnis, des Erkennens mehr und mehr zu verbinden. Und das ist, würde ich mal sagen, Weisheit in Action, ne? Das ist Weisheit in Aktion. Angewendete, unmittelbare Weisheit, erkennende Weisheit. Und das ist auch die Instanz, die uns dahin bringt, dass wir leichter zurücktreten können von der Tendenz, uns zu identifizieren mit mentalen Prozessen, mit unseren Problemen natürlich, die aufgrund von mentalen Prozessen entstehen, mit negativen Emotionen zum Beispiel, die uns immer wieder nachjagen und verfolgen, mit komplizierten mentalen Vorgängen, auch mit den Vorgängen, mit denen wir vielleicht versuchen, die Weisheit, die in der buddhistischen Lehre liegt, zu ergründen, zu erfahren, aber nicht merken, dass wir eben da in einer Sackgasse sind, dass wir versuchen, etwas auf einer Ebene zu klären, wo es gar nicht zu klären ist. Die Erkenntnis, von der ich jetzt spreche, lässt sich nicht durch gedankliches Fabrizieren und Gestalten herausfinden. Das ist nicht der Bereich, wo Gedanken eigentlich ihre besten Anwendungsmöglichkeiten haben. Gedanken haben ihren besten Bereich eigentlich im Alltäglichen, wenn es irgendwelche Probleme zu lösen gibt, wenn wir arbeiten oder alltägliche Dinge zu regeln haben. Aber in diesem Bereich sind die Gedanken zunächst einmal einfach nur Objekte unseres Gewahrseins, sind Aktivitäten, die in unserem geistlichen Kontinuum stattfinden. Aber letztendlich auch, wir treten von dem zurück und haben die Verbindung mit der erkennenden, sich gewahrenden Instanz. Und das eben, der Buddha spricht auch an nicht sehr vielen Stellen allerdings darüber, dass also unser Citta diese Fähigkeit hat, dass unser Geist also nicht nur die Fähigkeit hat, sich mit Objekten zu beschäftigen, konkreten Objekten, auch konkreten mentalen Objekten, sondern dass er in sich selbst diese erkennende Kraft hat. Und diese Kraft ist uns nur dann zugänglich, wenn wir von allen Impulsen, allen Aktivitäten, allen, wirklich allen, ohne Ausnahme zurücktreten können, uns verbinden mit diesem Gewahrsein. Ajahn Chah hat es auch beschrieben in manchen seiner kleinen Beiträge mit ursprünglichem Gewahrsein, also das, was erkennt, das, was weiß. Und das ist eine wirkliche Zuflucht. Wenn wir das also, wenn wir diese Instanz uns zugänglich machen, ist eine verlässliche Zuflucht, weil sich dieser ursprüngliche Geist nicht verändert. Der ist nicht Geburt, Altern, Krankheit, Tod ausgesetzt. Also auch nicht Geburt, Altern, Krankheit, Tod im geistigen Sinne. Schon gar nicht natürlich im körperlichen Sinne, auch nicht im geistigen Sinne. Sondern es ist etwas Beständiges, eine beständige Zuflucht, vor dem der ganze Prozess von Geburt, Altern, Krankheit, Tod sowohl körperlich als auch mental ablaufen kann. Aber das ist nicht gestört davon, das ist nicht eingenommen davon. Und das ist eigentlich so die Zuflucht. Für mich auch die Zuflucht, wenn wir über Buddha sprechen oder Butto. In Thailand wird das ja so schön benutzt, immer als Meditationsobjekt, als kleines Mantra, dieses Butto, Butto. Und manchmal ist es einfach nur, wird es sehr mechanisch, dass man dadurch bestenfalls oder immerhin den Geist zur Ruhe bringt. Das Mantra Bhutto kann durchaus den Geist zur Ruhe führen. Aber was es bedeutet, ist unmittelbar der oder diejenige, die weiß oder erkennt jetzt. Das war so eine der Lieblingssätze von Lumpur Sumedho in gewissen Zeit seiner Lehrdarlegungen, er sprach. The one who knows, der oder diejenige, die erkennt oder weiß. Und nicht in der Zukunft, schon gar nicht in der Vergangenheit, sondern jetzt, unmittelbar. Und dieses ursprüngliche Gewahrsein, das deutet darauf hin, auf diese Unmittelbarkeit der Erkenntnis. Und nur die Erkenntnis, die unmittelbar eben im Jetzt geschieht, ist zuverlässig. Alles andere, was in der Zeit, wenn die Dimension Zeit reinkommt, das sind konstruierte Gedanken im Rahmen der Zeit, bezogen auf die Zukunft, was ich denke in Bezug auf morgen oder nächste Woche oder noch weiter in der Zukunft verlagert. Oder meine Gedanken aus der Vergangenheit, die ich versuche zu verarbeiten, um dadurch zur Klarheit zu gelangen. Das ist nicht sehr förderlich in diesem Zusammenhang. Und deswegen also, heute Abend möchte ich auf diesen Aspekt einfach aufmerksam machen. Zerbrecht euch bitte nicht zu sehr den Kopf darüber. Das ist nichts für den Kopf. Sondern es ist eher was, was dem Kopf eine Pause geben sollte. Aber zu sehen, so dass diese manchmal oft auch widersprüchlichen Bereiche der Meditation, wie so die Schulung in Sammlung, die Schulung in Einsicht und eben das Gewahrsein an sich, das intuitive Gewahrsein, das reine Gewahrsein oder der ursprüngliche Geist, dass das nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss, dass all die Dinge ihren Platz haben. Nur die Frage, die wir uns stellen müssen, zunächst einmal, was braucht das Herz, was braucht der Geist, was ist angemessen jetzt? Und vielleicht sogar, manchmal stellen wir die Frage und plötzlich wird es sehr still in uns. Wir haben plötzlich so einen sehr unmittelbaren Zugang zu unserem inneren Erleben, ohne das normale Programm ablaufen zu haben. Das Programm der Einschätzung, Beurteilung, Vermutung und so weiter. Und es ist wichtig, das dann auch zu bemerken, das zu registrieren, wenn diese Momente da sind. Und das ist dann für uns so ein Fingerzeig in die richtige Richtung, in die Richtung, wo diese, wo der spricht, wo dieses ungeborene, ungeschaffene Element, Amata Dhamma, wo dieses Element zu Hause ist. Das, was wir also nicht schaffen, was wir nicht kreieren, was niemand kreiert, auch kein Schöpfergott und schon gar nicht wir selbst kreiert das, sondern es ist zugänglich für den Geist, für das Gemüt, für das Herz, was eben reif ist, eben die Reife hat, in diese Verbindung einzutreten. Und zunächst sind es vielleicht einmal in unserem Leben Momente, Augenblicke, vielleicht sogar Stunden, Tage. Und dann kontrahiert unser Bewusstsein wieder, es verengt sich wieder und wir gehen wieder auf die Welt der Dinge, der Aktivitäten des Geistes und des Körpers und so weiter mehr ein, verlieren uns vielleicht auch dran. Aber es ist sehr, sehr wichtig aufzumerken, wenn sich diese Lücken, wenn sich diese Brüche auch in dem normalen Funktionieren unseres Geistes, wenn sich die auftun und plötzlich als eine neue Dimension, da eine andere Dimension, wie wir sie noch nicht gekannt haben. Und das zu bemerken, und das zu und dem auch mehr und mehr zu vertrauen, ist das, also was sich nicht bewegt, das sich wirklich nicht bewegt, das ist das Vertrauenswürdige. Alles, was sich bewegt, nicht vertrauen. Nicht vertrauenswürdig. Das sollte es mal sein für heute. Ich hoffe, ich habe euch nicht in Verwirrung geführt, sondern ein bisschen Stimulanz gegeben für eure Kontemplation. Und wenn irgendwelche Fragen auftauchen für diejenigen von euch, die im nächsten Tag noch hier sind, können wir auch gerne noch ein bisschen weiter darüber sprechen. Okay, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.